Horst Bartnick, 2018, im Gespräch mit Berit Hempel.
Ich heiße Horst Bartnick, bin in Schlesien geboren, in 1936, und mache konkrete Kunst. Das heißt also, dass es diesen Begriff gibt es seit den 30er Jahren, im vorigen Jahrhundert. Und so wie Sie hier sitzen, sind Sie konkret. Wenn Sie gemalt werden, sind Sie eine Kopie. Wenn man Sie fotografiert, sind Sie nicht echt. Und wenn man Filme über Sie macht, auch nicht echt. So wie Sie hier sitzen, sind Sie echt. Und die konkrete Kunst bekennt sich zu dem, was sie macht, ist ein rotes Quadrat, ist ein rotes Quadrat, ein schwarzer Strich ist ein schwarzer Strich. Er bildet nicht was ab, sondern er benutzt das eigene Material, was er hat. Und man muss auch mal darüber nachdenken, dass die Natur Jahrhunderte lang immer als Vorbild war, aber die Sonne geht nicht unter, weil sie schön ist, das weiß sie gar nicht.
Sie waren Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR. Ich habe gelesen in einem Zitat, dass Sie als Ausnahmekünstler in der DDR bezeichnet wurden. Können Sie das nachvollziehen oder was ist damit
Ja,
gemeint?
das ist, wie gesagt, es gibt Kollegen, die jammern heute mit 90 Jahren immer noch, dass sie nicht durften und so weiter. Ich habe einfach, ob ich durfte oder nicht, ich habe einfach gemacht und ich war auch nicht interessiert, unbedingt in den Verband Bildender Künstler reinzukommen. Ich habe einfach gemacht, weil das war, wenn man da nicht aufgenommen wurde, ließen die Leute dann, mich interessierte das nicht, aber die haben Freunde zu mir gesagt, du musst in den Verband reingehen. Und dann sagte ich, das war der Robert Rehfeld gewesen. Damals sagte ich zu ihm, um dich zu bewerben beim Verband Bildender Künstler, braucht man einen Mentor. Und da ich kenne keinen, der Quadrate beurteilen kann, und sagte, na ich. Und der Hanfried Schulz stand neben ihm. Und dann habe ich, das war als einmal im Jahr Aufnahme gewesen, nach einem halben Jahr sagte ich zum Robert Rehfeld, ich bewerbe mich jetzt. Und er hatte die Hände hochgehalten, es wird schwierig werden. Und dann habe ich mich beworben und habe aber, das war 75, aber das gezeigt, was ich zu der Zeit schon machte. Nicht, also ich hätte ja meine Aktzeichnungen, Porträtzeichnungen, hätte ich ja hinzeigen können. Und ich habe das gezeigt, vorgelegt, was ich gemacht habe. Und das ist angenommen worden. Und ich werde nie vergessen, war ein wunderbares Erlebnis, wo der vom Verband Bildender Künstler, einer von den Juroren, mir einen Blumenstrauß überreichte. Aber das mit dem Ausnahmekünstler, das kann ich, ist schwer zu, ich bin einfach anerkannt worden. Und das war, ob das ging oder nicht, wir haben einfach mich akzeptiert von der Qualität her. Und das muss überzeugt haben. Nachträglich frage ich manchmal, ob ich nicht so ein Ausnahmekünstler geworden bin, weil die Stadt malte grau in grau. Das heißt also, zum Beispiel die Leipziger Schule war sehr politisch in ihrer Kunst, aber die Berliner Kunstszene generell war grau in grau und Stillleben und Akte und so weiter. Und vielleicht, das will ich aber jetzt nicht betonen, vielleicht war ich auch in einer Ausnahmesituation, dass ich auch immer Farbe reinbrachte in das Leben des Verbandes.
Wann sind Sie denn zum ersten Mal in Berührung gekommen mit konkreter Kunst?
Diese Frage habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber wüsste ich jetzt im Moment nicht so einzuordnen. Es gibt so was andauernd, ich auch gestern wieder zitiert wurde, ist so eine Begegnung mit Malevich. Das heißt also, es gab in den 50er Jahren so aus dem sogenannten Westen, so von Dumont, so Bücher über moderne Malerei und so weiter. Und da habe ich unter anderem das erste Mal den Namen Malevich gelesen. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen in Berlin, in die Stadtbibliothek, und habe aus, so sagt man nachträglich, ist mir damals nicht so bewusst geworden, habe ich das Original Malevich-Buch aus der Bauhausreihe, das Original bekommen und durfte sie sogar mit nach Hause nehmen zum Lesen. Normalerweise durfte man solche Bücher nur im Lesesaal dort lesen und das muss ein Versehen gewesen sein, aber es interessierte mich auch nicht so. Es ist so nachträglich ein bisschen hochgejubelt worden und da habe ich mit Malevich meine Begegnung gehabt und habe auch bei Dumont dieses dickere Buch nachher auch von ihm erworben und da konnte ich das, meine Bestätigung, wo ich hin wollte, die sich bis zum heutigen Tage bestätigt.
War das dann so eine Art Aha-Erlebnis, als Sie dieses Buch von Dumont hatten? Oder wie hat sich das dann auch auf Ihre Kunst ausgewirkt?
Nee, das ist einfach so, dass die Bestätigung für mich kam. Genau, was für mich bis zum heutigen Tage Bestätigung ist, was zwar von der Zeit, in der wir leben, wenn man nicht so akzeptiert, aber Malevich hat unter anderem gesagt, es ist hoffentlich die Zeit gekommen, wo die Kunst nicht mehr die jeweilige Gesellschaftsordnung illustrieren muss. Das heißt also, die Kirche hat Jahrtausende lang die Kunst benutzt, der Zar hatte genommen und der Kaiser hat jeder benutzt die Kunst. Und auch jetzt die Flüchtlingspolitik benutzt wieder die Kunst, die das für sie lösen soll. Und das ist lächerlich, weil es gibt so eine schöne Anekdote für mich. In den 50er Jahren hatten DDR-Künstler einen Auftrag bekommen für die Bauern, die nachts ihr Korn waschen sollten, damit sie es am Tage einfahren können. Das sollten sie malen und Kunst draus machen, damit die Bauern das begreifen. Wenn ich die Arbeiten sehe, lacht mich halb tot. Das ist wirklich nicht Aufgabe der Kunst, ja.
Welche Rolle spielt die Farbe dann da in dem Zusammenhang?
Ja, das ist, sagt man mir neuerdings andauernd, so also in den Kritiken vor, dass ich mit der Farbe vielleicht ganz gut umgehen kann. Das hängt einfach zusammen. Bin ich ganz glücklich, dass ich als Malerlehrling Farbenlehre gehabt habe. Und naja, beim Studium auch wieder. Und mein ganzes Leben lang bis zum heute beschäftige ich mich die Farbenlehre. Das Bewusstsein, dass es nur drei Farben gibt: Rot, Gelb und Blau. Mehr Farben gibt es, kann man machen, was man will, und dass die Zwischentöne, die anderen, das wie Orange, das Violett und das Grün, das sind die aus den drei Farben entstehen. Aber mehr gibt es nicht. Den kommt noch dazu Schwarz und Weiß. Aber mit dem Bewusstsein, dass es nicht mehr gibt, macht mir unerhört Spaß, viel rauszuholen.
Es gibt ja unglaublich viele Variationsmöglichkeiten.
Ja, das ist einfach so, was man einfach variieren kann mit diesen, genauso wie es im Moment, ich laufe im Moment in Berlin mit bunten Schuhen rum. Meine Lieblingsfarbe ist im Moment wieder mal noch Violett und Türkis. Und ich habe einen violetten Schuh an und auf der Straße und Türkisen. Heute bin ich natürlich wegen Ihnen in Schwarz gekommen. Ja.
Es gab ja dann aber auch noch die Ausstellung bei dem Chemiker Eberhard Gäbler. Was hat die bewirkt?
War 71. Das heißt also, bevor ich in den Verband Bildender Künstler bin, 75, 76 aufgenommen worden, hatte ich also meine durch Musiker wie den Neue Musik Paul-Heinz Dittrich hatte zu Dresden Kontakte gehabt, im Kernforschungszentrum in Dresden, hat dort Musik gemacht. Und dadurch bin ich zu diesen Leuten gestoßen, über die neue Musik und auch wieder über Achim Freier. Und dann war das so, dass die Naturwissenschaften und die Mathematiker mich eher entdeckt haben als wir die Kunsthistoriker. Das heißt, sie haben in meiner Arbeit ihre eigentliche Tätigkeit wiederempfunden. Und es gibt so eine schöne Anekdote. 1978 hatte ich eine Ausstellung in Berlin gehabt, im Club der Kulturschaffenden. Und da waren die Mathematiker zu meiner Ausstellung gekommen. Das heißt also, es war also so gewesen, dass man gerne wollte, dass die Intelligenz zur Arbeiterklasse eine Verbindung hat. Oder man sollte also eine Brigade, sollte denn eine sowjetische Einheit besuchen. Und die wollten von mir einfach eine Ausstellung angucken, weil sie ihre Arbeit in meinen Ausstellungen wiederentdeckt haben. Und dann gingen wir nach Hause und dann sagten sie unterwegs zu mir, ob ich nicht Lust hätte, am Computer zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, sehr gerne, aber nur, wenn ich es offiziell darf. Weil ich, wie gesagt, mit meinem Interesse wusste ich, dass es in der ganzen Welt Computerkunst gibt. Ja, das ist also nicht, dass es das eine Erfindung war, dann in der DDR. Dann. Ich wusste, dass es das gibt. Dann haben sie mit mir einen Vertrag. Ich sage, nur wenn ich es öffentlich mache, haben wir einen Vertrag gemacht und dann habe ich dort gearbeitet und habe an der sowjetischen Großrechenanlage gearbeitet, der so groß war wie das ganze Haus hier, oder ganze Stadtviertel, so groß war der Rechner. Schon verrückt, ja.
Welche Rolle spielt da die persönliche künstlerische Handschrift? Also Handschrift insofern, also Pinselstrich, Duktus, Farbauftrag, Farbauswahl auch.
Ja, das ist diese persönliche Handschrift, das versuche ich zu unterdrücken, dass die Handschrift so anonym bleibt wie möglich. Das ist einfach, dass man gerade betrunken war beim Malen oder was weiß ich nicht alles, sondern dass man anonym bleibt. Dass man den Pinselstrich nachvollziehen kann, aber nicht mit dieser Spontanität ihm nachverfolgen muss. Und das ist wirklich ein Arbeitsergebnis, was ich verfolge. Aber jetzt bin ich an so einen Scheideweg gekommen, wo ich noch nicht weiß, wie sich das für mich weiterentwickeln wird. Dass ich hatte die Malerei, die Acrylbilder bis jetzt gut handwerklich anonym, gut gemacht, sauber gemacht. Aber mit dem kann man auch ruhig heute sagen, dass man neuerdings sowas mit Abklebematerial abdecken kann, um das ganz perfekt und sauber zu kriegen. Das musste ich aber auch erst lernen, habe ich lange gebraucht, ich das konnte. Aber neuerdings bin ich an so einen Scheideweg angekommen, wo der Computer das für mich machen kann. Das heißt also, ich habe auch jetzt Bilder gemacht, wo der Computer das druckt auf Leinwand. Die Frage ist einfach, ich sage mir einfach, Ruben soll 120 Mitarbeiter gehabt haben. Warum darf ich nicht eine Maschine benutzen? Und wenn ich so was drucken lasse, mache ich auch nicht selber. Mach einen Drucker oder mach die Druckmaschine.
Also die Maschine ist für Sie das Handwerkzeug wie früher der Pinsel und die Palette.
Ja, das ist also so, dass man es nicht überbetont, sondern einfach, dass man nicht das Handwerk so be bewundert.
Welche Rolle spielt in Ihren Bildern die Vertikalität, horizontal und vertikale?
Ja, das ist bei den Unterbrechungsbildern ist es ganz klar, dass es eine senkrechte Abfolge passiert, der Strich und Streifen. Nicht, weil ich habe zwar jetzt, ist von mir was abgebildet worden in Bonn bei so einem Institut für Studienzwecke und die haben sie das Motiv gedreht, in die Striche waagerecht. Es sieht zwar nicht schlecht aus, aber so ist nicht von mir so gedacht gewesen. Ja. Weil das hängt damit zusammen, da mal diese waagerechte Linie ist mir deswegen etwas, weil es erinnert mich immer an Horizonte. Davon will ich frei sein und das ist bei der Senkrechten ist bei mir das befreit. Ja. Ich gebe doch kein Unterbrechungsbild von mir, was waagerecht läuft.
Und die Unterbrechung als Darstellung von Pausen, von Leere vielleicht, oder also wie
Ja, das
dieses
ist
berühmte Musikstück von John Cage.
Nee, es geht darum, wie in der Musik, dass als der Nichtton die Pause genauso wichtig ist zum Klang. Und das ist bei mir genauso, dass die Unterbrechung so eine unerhörte wichtige Funktion, dass sie was nicht macht, gemacht wird, auf immer auch gemacht ist und auch seine Qualität hat, die man nicht so vordergründig erwartet. Zum Beispiel bei meinen Bildern macht es richtig Spaß, mal in das Bild dann von der Seite reinzuschauen. Das ist von der Seite reinzuschauen, dann merkt man auf einmal, dass da Strukturen entstehen, die von vorne nicht so sichtbar sind. Aber das ist auch absichtlich für mich. Man soll sich auch als Betrachter vor dem Bild bewegen, um es zu erleben.